Willkommen zu Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Aesculap Akademie. Heute zum Thema Ernährung und Mangelernährung in der Klinik und darüber hinaus. Während eine gute Ernährung im Leben vieler gesunder Menschen eine zu geringe Rolle spielt, hat das Thema Ernährungsmedizin in Kliniken, besonders bei schwer erkrankten Menschen, nicht den Stellenwert, den es verdient. Das sollte sich ändern. Zu Gast Dr. Michael Klein. Nach seiner Promotion im Jahr 2008 arbeitete Dr. Klein als Assistenzarzt, Oberarzt und leitender Oberarzt, besonders als Facharzt für Onkologie in Kliniken im Ruhrgebiet. Seit 2020 ist er Chefarzt der Medizinischen Klinik 3 für Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin und fachgebundene Ernährungsmedizin am Klinikum West Knappschaftskrankenhaus in Recklinghausen. Willkommen zu Medizin aufs Ohr, heute zum Thema Ernährung und Mangelernährung in der Klinik, aber durchaus auch darüber hinaus. Unser Gast ist heute Dr. Michael Klein, er ist Chefarzt der Medizinischen Klinik 3 am Klinikum West Knappschaftskrankenhaus in Recklinghausen. Willkommen, Herr Dr. Klein.
Herzlichen Dank, guten Morgen.
Sie leiten die Klinik für Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin und fachgebundene Ernährungsmedizin. Begrifflich werden wir uns dem annähern gleich. Bei diesem letztgenannten Bereich geht es ja um den Einfluss der Ernährung auf den gesunden, aber auch auf den kranken Organismus, aber auch umgekehrt um die Frage, wie Krankheiten, Ernährung, den Bedarf, die Aufnahme, die Verwertung beeinflussen. Allgemein haben wir in Deutschland, glaube ich, und Europa mit weit verbreiteter Adipositas und den nachgelagerten Problemen Diabetes und Koronarerkrankungen zu tun, aber auch mit Anorexie natürlich in vielfältigen Erscheinungsformen. Kurz, viele von uns nehmen ungesund zu, manche wiegen viel zu wenig, das Ganze mit Folgen, ganz klar. Wir starten mit unseren Beobachtungen natürlich in der Klinik über die privatempirisch überliefert ist, wie furchtbar schlecht das Krankenhausessen denn ist. Aber davon nehmen wir jetzt mal Abstand und wollen ein paar Eindrücke von Ihnen haben. Mit welchen Formen von Mangelernährung haben Sie es denn zu tun im Knappschaftskrankenhaus?
Ja, das Knappschaftskrankenhaus ist ein großes Krankenhaus. Das heißt, wir haben tatsächlich verschiedenste Abteilungen. In meiner Abteilung speziell sind es natürlich vor allem Krebserkrankungen, die durch die Erkrankung selber zu einer Mangelernährung führen. Das ist quasi unser tägliches Brot, da wir kaum einen Patienten haben, der keine Mangelernährung aufweist oder zumindest, wir nennen es auch eine unzureichende Nahrungsaufnahme, so ein bisschen die Vorstufe von der Mangelernährung. Also wir haben viele, wo wir sehr darauf achten müssen. Und dann haben wir natürlich aber auch die, wo wir Mangelernährung verhindern wollen. Das ist ja auch nochmal ein Thema, dass wir irgendwann vielleicht ja auch mal vermeiden wollen, dass so etwas auftaucht und nicht nur dem Problem hinterherrennen wollen. Das ist natürlich bei uns so ein bisschen der Schwerpunkt in meiner Klinik. Ansonsten haben wir natürlich mit dem Thema Mangelernährung auch in den anderen Fachdisziplinen zu tun, sei es in der Neurologie, in der Adipositas-Chirurgie, weil Sie das schon ansprachen, haben wir eine sehr große Klinik in der inneren Abteilung, wo eben verschiedenste Krankheitsbilder auftauchen. Und Sie haben eben Mangelernährung ja nicht nur bei Krebserkrankungen, sondern auch bei Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, bei Schlaganfallpatienten, überall dort, wo es irgendwie Probleme mit der Nahrungszufuhr geben kann oder eben gibt.
Können Sie mal ganz kurz skizzieren in der Klinik bei der Onkologie, Ihrem Fachbereich, wie kann man die Mangelernährung, also einfach physisch nicht mehr in der Lage zu sein, Nahrung ordentlich aufzunehmen, wie kann man das kontern? Also welche Ansätze fahren Sie da?
Es ist halt so ein bisschen die Frage, weswegen die Patienten es nicht können. Wenn sie natürlich die Tumorerkrankung haben, die zum Beispiel dadurch, dass sie irgendwo in der Speiseröhre sitzt, dafür sorgt, dass jemand permanent erbrechen muss, dann haben sie keine andere Chance, als zu versuchen, das Problem zu beheben, sei es zu therapieren, das heißt die Grunderkrankung therapieren und alternativ andere Wege zu finden, wie der Patient ausreichend Ernährung zu sich kriegen kann, sei es eben über zusätzliche Ernährung, über die Vene, über den Magen-Darm-Trakt, da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten. Ansonsten ist es natürlich so, dass auch die Therapien selber Probleme auslösen können. Das heißt, wir versuchen da halt frühzeitig gegenzusteuern und versuchen bei den Patientinnen und Patienten halt irgendwie das Gefühl zu bekommen, was vertragen sie, was mögen sie nicht, weil da auch ein ganz großes Problem haben, dass viele Patienten einfach auch die Lust verlieren und dann können sie nicht die Mengen, die sie gerne möchten. Und also da gibt es ganz vielfältige Probleme, an denen wir versuchen, von ganz verschiedenen Seiten anzusetzen.
Die Mangelernährung in der Klinik, wie schnell und wie unumkehrbar eskaliert das eigentlich?
Naja, also das Problem in der Onkologie jetzt ganz speziell ist, dass wir halt schon viele Erkrankungsbilder haben, wo Patienten mit der Mangelernährung bei der Erstdiagnose auftauchen. Das heißt, wir Ärzte rennen diesem Problem schon hinterher. Das heißt also, wir kämpfen von Anfang an damit. Und die große Frage ist ja dann auch immer, je nachdem, wie ausgedehnt und ausgeprägt so eine Mangelernährung ist, was möchte ich meinem Patienten auch an Therapie zumuten? Ja, kann ich ihm die Therapie so geben, wie ich sie gerne geben möchte? Sollte ich es lieber reduzieren oder sollte ich mehr geben? Aber wenn ich das tue, verliere ich Wirkung oder mache ich zu viel Wirkung? Oder ist also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also das Problem ist zum einen, wir haben es schon bei der Erstdiagnose. Und das andere ist natürlich, und da darf man die Augen nicht vor verschließen, dass unsere Behandlungen, egal ob sie eine Operation durchführen, unsere Systemtherapien, Chemotherapien, Immuntherapien, alles, was wir sonst machen, haben aber auch das Potenzial, natürlich Leuten, die vielleicht am Anfang gut essen konnten oder trinken konnten, da Lebensqualität wegzunehmen und das zu erschweren. Das heißt, wir haben Geschmacksprobleme, wir haben Schleimhautreizungen, wir haben Appetitlosigkeit als großes Problem. Die Übelkeit, diese Nebenwirkungen sind meistens ganz gut zu steuern, aber Geschmacksstörungen, Appetitlosigkeit, dem rennen wir hinterher. Das heißt, da versuchen wir frühzeitig zu versuchen, gegenzusteuern. Aber wir haben das Problem am Anfang, das Problem, was sich im Verlauf entwickelt und wo wir versuchen, das Problem zu lösen.
Wenn die Therapie schuld ist sozusagen an manchen dieser Faktoren, dann haben Sie natürlich so ein Teufel-Belzebub-Problem, ne?
Ja, das ist das Problem, genau. Ja. Das ist auch schwierig aufzuhalten dann manchmal. Ne? Das ist also, wir können ja immer viel reden, wir möchten gerne viel tun und natürlich lebe ich auch Ernährungsmedizin so wie ich es kann, aber sie kommen an ihre Grenzen. Das ist so.
Lassen Sie uns mal ein bisschen rauszoomen aus der Onkologie im Engeren und so eine allgemeinere Vogelperspektive einnehmen. Als wie dynamisch würden Sie die Problematik Mangelernährung in Kliniken über alles beschreiben?
Ich glaube schon, dass das ein Problem ist, was an vielen Stellen auch noch übersehen wird. Die Ernährungsmedizin hat sich in den letzten 2, 3, 4 Jahren ein bisschen gebessert. Also man hat das Gefühl, es gibt mehr Sensibilität. Wir haben auch deutlich mehr geschärftes Personal im Bereich der Ernährungsberaterin, Ernährungsberater, Diätassistentin, Ökotrophologen. Also alle diese Fachbereiche sind deutlich sensibilisierter für das Thema. Ich glaube aber, dass die Dunkelziffer, wenn man sich die nationale und internationale Definition der Mangelernährung anguckt, dass das Problem der Mangelernährung deutlich unterschätzt wird. Das nächste Problem ist, muss man auch leider sagen, dass auch im ärztlichen Bereich natürlich es Kolleginnen und Kollegen gibt, die dann damit auch gar nicht umgehen können, gar nicht wissen, was mache ich denn dagegen, wie arbeite ich denn dagegen an und was kann ich da tun. Also das eine Problem ist durchaus, dass es fehlt an Sensibilität, das zu entdecken und dann die Möglichkeit, es umzusetzen. Und dann hatten Sie am Anfang ja schon zu Recht ein bisschen angedeutet, wie das mit dem Krankenhausessen denn so aussieht. Die Strukturen in den Krankenhäusern sind natürlich auch nicht gut. Ernährung und Ernährungsmedizin und Ernährungstherapie sind aktuell, jetzt kommen wir leider auch auf wirtschaftliche Aspekte, für Krankenhäuser kaum bis gar nicht refinanziert. Das heißt natürlich auch für Wirtschaftsunternehmen, was leider Krankenhäuser manchmal sein müssen, ist es schwierig zu investieren, weil sie kriegen es nicht refinanziert. Und da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die eine ganz große Rolle spielen. Deswegen glaube ich, dass das Problem der Mangelernährung in Krankenhäusern deswegen auch noch deutlich untergeht. Ich glaube, dass das deutlich mehr Patienten sind, die uns täglich durch die Finger rutschen, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen ganz allgemein. Also ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr große Zahl. Ich glaube, es ist ein sehr großes Problem.
Ich musste gerade bei der Aufzählung der Berufsbilder auch dran denken, so vor 10, 15, 20 Jahren. Das Einzige, was mir erinnerlich wäre, wären die Diabetologinnen und Diabetologen. Aber andere Berufsbilder, Fehlanzeige zunächst mal. Also das spricht natürlich auch Bände. Sie haben die Wirtschaftlichkeit angesprochen. Auf welche Art und Weise ist denn die Ernährungsmedizin überhaupt in unserer Gesundheitswirtschaft verankert?
Also im Krankenhaus ist es so, dass sie es quasi null refinanziert bekommen. Sie rechnen oder machen sogenannte Kodierungen im Krankenhaussystem. Das heißt, sie können Mangelernährung und Ernährungstherapie kodieren, die nachher potenziell auf die Diagnosen und auf das Geld, was sie von den Kassen bekommen, Einfluss haben kann. Aber aufgrund der Wertung heutzutage im Grunde noch überhaupt keinen Einfluss hat. Das heißt, wir versuchen es zu kodieren, wie wir das nennen, einfach um zu demonstrieren, dass da was ist, aber finanziell haben sie da im Grunde überhaupt keinen Benefit von, das muss man ganz klar so sagen. Und es ist eben auch gerade draußen für die niedergelassenen Kollegen, das gilt jetzt für alle Fachbereiche, ein ähnliches Problem. Sie können ganz wenige Ernährungsziffern abrechnen, dann bekommen sie eine ganz, ganz kleine Summe pro Quartal, die sie einmalig erhalten. Aber die Behandlung ist ja nicht mit einer einmaligen Behandlung weg und erledigt, sondern es sind mehrfache Gespräche, es ist immer wieder reevaluieren. Man muss mit dem Patienten sprechen, wie sieht es denn aus? Wird es besser bei der Adipositas? Geht das in die richtige Richtung bei meinen Patienten? Bleibt das Gewicht stabil? Wird es besser? Also das ist draußen im Gesundheitssystem kaum refinanziert und im Krankenhaus auch nicht.
Also wenn ich mir überlege, Schritte, Umstellung des Gesundheitssystems, patientenzentriert zu arbeiten, dann scheint da eine große Lücke zu sein. Was wäre Ihr Appell nach Berlin zum Bundesgesundheitsministerium diesbezüglich? Und haben Sie einen solchen schon mal formuliert mit Kolleginnen und Kollegen zusammen?
Ja, es gibt von den Fachgesellschaften gibt es den. Ich war da jetzt selber nicht beteiligt, muss ich fairerweise sagen, aber es gibt da schon Appelle nach Berlin. Na, es braucht einfach viel mehr Sensibilität und Sie müssen natürlich den Krankenhäusern die Möglichkeiten geben, irgendwo auch einen Teil zumindest refinanzieren zu können. Und das muss in den Praxen genauso gewährleistet sein. Ernährungsberatungen machen viele Kolleginnen und Kollegen umsonst, weil es vielleicht irgendwelche Firmen gibt, die das anbieten, die es nebenbei noch als Serviceleistung machen. Damit können sie aber nicht überleben. Es ist ja Zeit und sie sprechen mit dem Patienten. Und sprechen wird in der Medizin häufig nicht großartig bezahlt. Hm. Und wenn wir über eine anständige Ernährungstherapie sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur von dem Arzt oder von der Diätassistentin oder dem Diätberater, Ernährungsberater, sondern wir reden ja auch von einem interdisziplinären Ansatz. Wir brauchen die Physiotherapie, ne? Stärkung Muskulatur. Die Patienten dürfen auch nicht an Muskulatur verlieren, Muskelmasse wieder aufbauen, gerade bei Mangelernährung. Dafür brauchen sie gute Physiotherapeuten, die müssen sie finanzieren. Sie brauchen gute Psychologen, die zum Teil natürlich eigentlich auch in das Team mit reingehören. Es gibt ganz viele Komponenten. Und wenn das alles nachher tatsächlich umsonst quasi gestellt werden muss, dann ist das von der Attraktivität wirtschaftlich natürlich für die Häuser und für die Praxen desolat. Deswegen wäre der Appell, wir brauchen hier Strukturen, um gut refinanzieren zu können oder zumindest Anreize zu geben am Anfang. Und wir brauchen trotzdem weiterhin viel, viel mehr in der Öffentlichkeit, dass das Problem bewusst wird. Denn ich glaube, je bewusster das Problem wird, desto größer ist auch die Bereitschaft, da was für zu tun.
Sie hatten einen Aspekt angesprochen, den wir noch nicht weiter thematisiert haben. Wir sind bei Medizin aufs Ohr. Das ist eine Veranstaltung, ein Podcast der Esculap Akademie, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal. Sie hatten erwähnt, im Bereich Ernährungsmedizin gibt es gerade bei Niedergelassenen, aber auch zum Teil im Krankenhaus bei Ihren Kolleginnen und Kollegen relativ starke Defizite. Lassen Sie uns mal versuchen, das aufzuspalten in der primären Ausbildung, also sprich im Studium oder der Ausbildung im nicht-akademischen Bereich. Was wäre da auf Ihrer Wunschliste, was ernährungsmedizinisch da auf jeden Fall drauf gehört?
Die Ernährungsmedizin gehört viel, viel früher in die Ausbildung. Das heißt, wir müssen sie viel früher ins Studium reinbekommen. Es gibt im Augenblick, Gott sei Dank, muss man sagen, relativ frisch und aktuell erste sehr, sehr gute Ansätze, dass an den Universitäten über bestimmte Wahlfächer eben für Studenten in den ersten Studiensemestern schon die Ernährung als Thema angeboten wird. Ich glaube, es muss sich viel, viel mehr integrieren in die Ausbildung. Denn, und das ist ja das, was immer auch verloren geht, was ich auch immer sage, am Ende des Tages waren wir Ärzte mal dafür geschaffen, präventiv zu arbeiten und nicht nur Erkrankungen hinterher zu laufen. Und ich glaube, das ist ja gerade das Thema, dass wir vielleicht, wenn wir uns anständiger ernähren, ich sage ja nicht, dass man sich ungesund ernährt, ich sündige sicherlich auch mal so, wie andere das tun, aber dass man, wenn man sich gesünder ernährt, vielleicht auch Erkrankungen präventiv angehen kann und verhindern kann und dann vielleicht doch 87 wird, ohne dass große Erkrankungen gekommen sind. Von daher, also es muss früher ins Studium mit hinein, da muss viel, viel mehr Sensibilität rein und das passiert zum Glück in den ersten Schuhen jetzt. Es gibt die ersten Unis, die das getan haben in Freiburg und da ziehen jetzt einige Universitäten auch nach, sodass ich hoffe, dass wir auf dem Wege auch Kolleginnen und Kollegen damit schneller und besser sensibilisieren können. Das Problem ist, deswegen das soll nicht falsch rüberkommen, dass Kolleginnen und Kollegen sich dafür nicht interessieren oder es nicht wollen oder keine Ahnung. Es ist einfach manchmal schlichtweg Unwissen, weil man weiß ja nur das, was man hört und lernt. Und auch ich.
Ja, und versteckt im Curriculum dann einfach, ne?
Richtig, genau. Und das ist halt, es erscheint in drei Sätzen irgendwo und dann war es das. Wir haben am ehesten, muss man sagen, die Ernährungsmedizin gehabt in der Biochemie, wo wir dann über Formeln gesehen haben, was alles so passiert und wie es verarbeitet wird. Und dann ist es das. Ja, dann war es das im Grunde mehr oder weniger. Und natürlich ist es so, dass in den einzelnen Fachbereichen, wenn Sie Spezialist werden für Diabeteserkrankungen, für Bluthochdruck, dann haben Sie es natürlich da auch nochmal im Curriculum weiter mit dabei, aber auch weiterhin relativ dezent und in Maßen.
Packen wir den Bereich der Weiterbildung jetzt auch nochmal an, denn wir wollen ja nicht, dass in 20 Jahren die Medizinerinnen und Mediziner, die dann top ausgebildet sein werden, vielleicht in Ernährungsmedizin im Prinzip die Situation verbessern können, sondern auch die jetzt handelnden Personen im akademischen und nicht akademischen Bereich. Welche Weiterbildungsangebote wären wirklich lockend für medizinisches Personal zu sagen, Mensch, das mache ich mal, das ist gut, das lohnt sich für mich, weil ich selber da weiterkomme?
Na, das Problem ist, Sie müssen was haben, was den Anreiz schafft für das, was ich täglich tue. Und das Problem ist, wir kommen leider wieder darauf zurück, es muss ja auch sein, etwas, was sich für mich lohnt am Ende des Tages. Und das eine ist ja, dass wir Ärzte gerne viel machen möchten, aber wenn es am Ende finanziell für keinen Gewinn ist, gerade in der Niederlassung, dann tue ich mich auch schwer, natürlich mein Herzblut da reinzulegen und ich muss ja auch wirtschaftlich arbeiten, gerade als Selbstständiger. Das ist so ein bisschen das große Problem und man braucht gute Kurse, gute Weiterbildungsmöglichkeiten und breit zu fächern, was kann ich mit Ernährung machen, an welchen Stellen kann ich sie einsetzen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, weil da gibt es, glaube ich, Dinge, wo Kolleginnen und Kollegen manchmal gar nicht wissen, guck mal, das kann ich ja damit auch noch erreichen, um meinen Patienten zu helfen. Es sind viele Erfahrungsberichte, also man muss, glaube ich, viel auch über Erfahrung lehren quasi, dass man von seiner persönlichen Erfahrung weitergibt. Und ja, das sind so mit die wichtigen Aspekte bei dem Ganzen, glaube ich.
Da braucht man also starke Publizität auch zum Thema. Das ist natürlich eine wichtige Geschichte, ne?
Und was man auch sagen muss, ist das große Problem, was wir sicherlich auch in der Ernährungsmedizin haben, ist, dass die Studienlage zu diesen Themen halt auch sehr, sehr dünn ist. Ja, also es ist halt sehr schwierig zu belegen, dass Ernährung wirklich Krankheitszustände verbessert oder nicht verbessert. Es gibt häufig widersprüchliche Studien, es gibt wenig Studien, also in den verschiedensten Bereichen. Und wenn Sie natürlich den klassischen Hardcore-Mediziner haben, der nur auf Studien guckt und wissenschaftliche Ergebnisse haben möchte, haben wir, glaube ich, in der Ernährungsmedizin auch so eben diesen Randbereich, wo manchmal Erfahrung das ist, was dir zeigt, dass es hilft und nicht immer die Studie. Und natürlich ist es auch so leider, dass in der Studienlandschaft ernährungsmedizinische Studien auch nicht wirklich gefördert werden, da sie natürlich für die sponsern müssten, relativ wenig Benefit bringen. Das heißt also, wir haben durchaus im medizinischen Bereich das Problem, dass wenn man wirklich auch sagt, ich möchte aber gerne eine gute Basis haben für das, was ich tue und ich möchte gute wissenschaftliche Daten haben, dann ist es einfach auch so, dass die Ernährungsmedizin ein Bereich ist, wo es schwerfallen kann, das mit guten, harten Daten zu belegen, weil die Daten sind entweder älter oder nicht ganz überzeugend. Und neue, gute Daten sind halt zum Teil schwer zu bekommen.
Aber Sie sind dran.
Ja, man versucht es immer wieder, genau.
Lassen Sie uns mal aus der Klinik rausgehen und so ein paar allgemeine Bemerkungen versuchen. Ich habe so den Eindruck, dass die Welt ein bisschen crazy ist. Gerade auf der einen Seite hat man nicht mal die Adipösen, sondern die vielleicht 3, 4, wo BMI nicht so 1000% in Ordnung ist. Ein Medikament, was eigentlich ein Diabetes-Medikament ist, was nun missbraucht wird, um abzunehmen und dann tatsächlich Leute sich da mehr oder weniger ständig spritzen, um schlank zu sein und zu bleiben und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir diese gigantische Fitnessgemeinde, nennen wir sie mal so, die viel Zeit in der Muckibude verbringen, im Studio Proteinpulver sich anrühren und eine Phalanx von irgendwelchen Supplementen zu sich nehmen. All das kann auch zu Mangelernährung führen, ne?
Das ist so. Ernährungsmedizin kann Ernährungstherapie kann schaden und Sie können auch schlechte Ernährungstherapie machen, das muss man also klar
Sie
so sagen, sagen.
Sie sagen mir, man kann zu viel Vitamin C nehmen oder zu viel Magnesium nehmen.
Ja, ja, sagen wir mal so, es gibt auch Daten, dass zu viel auch schadet. Ja, das ist so jetzt gerade auch im onkologischen Bereich, aber zu viel ist nicht immer gut, muss man sagen. Also das muss man schon, sollte man schon steuern und da sollte man schon wissen, was man tut, um Körper auch nicht überzubelasten, um Organe nicht überzubelasten. Wir reden ja auch davon, dass das alles abgebaut werden muss im Magen-Darm-Trakt, in der Leber. Da haben wir ja viele Organstrukturen, die mit beteiligt sind. Also da muss man schon aufpassen. Und diese Extrema, die wir als Menschen inzwischen so veranstalten, sind halt tatsächlich nicht immer wirklich das Beste. So ein guter Mix aus allem wäre es natürlich mit Sicherheit am besten. Ja, das braucht man halt, weil wir haben es ja eben schon mal ganz kurz angesprochen, Ernährung alleine ist ja auch nicht das, was hilft. Ich brauche dazu auch eben entsprechend körperliche Aktivität, um Muskelaufbau zu stärken, gerade bei mangelernährten Patienten. Aber eine falsche, extreme Form der Ernährung, ja, führt natürlich auch zu einer Mangelernährung.
Ja, vollkommen klar. Und das mit der Bewegung ist eben in diesen sitzenden Gesellschaften immer problematischer. Und auch da ist natürlich die Klinik, der Arzt, die Ärztin, das medizinische Personal angehalten zu sagen, Mensch, erzeugt mal so einen Chakra-Moment für die Leute, dass sie wirklich sagen, okay, ich muss ja keinen Marathon laufen, aber wenn ich meine, diese berühmten 10.000 Schritte auf dem Handy-Schrittzähler, ne, das ist doch mal ein Anfang.
Absolut. Wissen Sie, ich glaube, es geht unglaublich viel in unseren Bereichen um Sprechen und Erklären. Also es ist ja tatsächlich auch so, dass unsere Patientinnen und Patienten oder die Gesellschaft, nicht nur die Patientinnen und Patienten, auch in einigen Situationen die Bewegung vollkommen fehlinterpretiert. Ja? Also es heißt ja nicht, dass sie 3 Stadionrunden laufen sollen jeden Tag. Ja? Es geht um moderate, kleine Bewegungsabläufe, möglicherweise auch kleine Einheiten pro Tag. Sie sollen nicht jeden Tag eine Stunde durch die Weltgeschichte laufen, sondern gerade auch für ältere Menschen. Es geht um kleine Bewegungen, kleine Wege, die man macht. Und wenn Sie auch nur in der Wohnung selber sind, genauso ist es bei der Kombination, wenn Sie quasi Leistung fördern, ein Ausdauertraining machen, parallel brauchen Sie ein Krafttraining. Aber auch da sind wir weg davon, dass wir sagen, du musst irgendwie 25 Minuten am Stück irgendein muskuläres Training machen. Sie können mit Therabändern, mit kleinen Geschichten zu Hause, gerade auch ältere Menschen, unglaublich viel zu Hause tun. Wir wissen inzwischen, dass Sie gar nicht eine halbe Stunde am Stück machen müssen, sondern jeder Move, den sie machen, der hilft und der ist gut. Das ist halt, ja, das ist halt so. Und ich glaube, es geht darum, zu sprechen, zu erklären, um dann vielleicht auch falsche Vorstellungen bei den Menschen ändern zu können und bei den Ärzten.
Ich habe persönlich den Eindruck, dass in den nachfolgenden Generationen so über alles mal gesprochen, die Sensibilität für das Thema etwas ausgeprägter ist als bei der jetzt 60-jährigen Generation aufwärts. Und das hat natürlich mit vielen historischen Dingen zu tun auch. Sagen Sie, wie sehen Sie in die Zukunft? Welche Perspektive haben Sie in der Ernährungsmedizin? Was denken Sie, wird A vom Gesetzgeber, von den Leistungsträgern, von der Ärzteschaft da zu erwarten sein in näherer Zukunft, aber auch von der Zivilgesellschaft natürlich, die wir zuletzt debattiert haben.
Also ich glaube, dass das Thema schon mehr an Bedeutung gewinnen wird. Das merkt man jetzt, dass es in den Anfangsstiefeln ist, auch von den Bemühungen der Bundesregierung, die auch gerade ja laufen zu dem Thema, aus dem ärztlichen Bereich im Zusammenschluss, aber auch eben mit den eben schon erwähnten Diätassistenten, Ökotrophologinnen und den ganzen Fachbereichen. Da herrschen auch inzwischen gute Kooperationen. Die Fachgesellschaften sind aus medizinischer Sicht da dran. Also ich glaube, dass sich da in der Zukunft schon einiges tun wird. Ich glaube, wir sind leider noch ganz am Anfang. Das ist das große Problem. Wir müssen schauen, dass wir eben entsprechend nach und nach die Strukturen und die Ressourcen schaffen für das Thema. Aber ich glaube, dass das in 15 oder 15 Jahren eine deutlich größere Bedeutung haben wird und wir dann, glaube ich, über eine ganz andere Situation sprechen werden. Und ich glaube, parallel, je mehr wir dies schaffen, in diesen Bereichen zu organisieren und zu strukturieren, desto mehr wird es auch an die Zivilgesellschaft kommen und auch dort für mehr Sensibilität sorgen. Wohl weiß ich, dass wahrscheinlich der Westen mit den vielen Möglichkeiten, die wir tagtäglich mit Essen und Trinken haben, etwas unsensibler sein wird als Menschen, die das nicht täglich können. Das bleibt die Weltgeschichte.
Herr Dr. Klein, zum Schluss, gerade weil wir häufig sehr ernste Themen behandeln in diesem Podcast, Denken wir, dass auch ein Chef einer Klinik, die sich mit nachweislich sehr ernsten Themen wie Onkologie, Palliativmedizin und eben Ernährungsmedizin beschäftigt, trotzdem da auch lustige Dinge passieren und da auch mal etwas Anekdotisches im Berufsleben sich abspielt. Haben Sie so eine Geschichte für uns?
Ich habe fast Lust, zwei zu erzählen, wenn ich ganz kurz darf. Also das eine ist einfach, um auch wirklich nochmal vielleicht zu verdeutlichen, was Ernährung bedeutet. Ich habe da tatsächlich mal einen schwerkranken Patienten gehabt mit einem Lungenkrebs, der eigentlich seine Vision unter jeden Freitag mit seiner Frau essen gegangen ist und ihm natürlich im Rahmen der Erkrankung und der Mangelernährung, die aufgetreten ist, das Essen nicht mehr geschmeckt hat und das sehr, sehr problematisch wurde und wir ihn zwischenzeitlich halt auch wirklich über die Venen ernähren musste. Dieser Mann hat sich mit seiner Frau zusammen beibehalten, jeden Freitagabend ins Restaurant zu gehen. Er konnte nicht mehr essen, er hat es nicht mehr geschafft, aber er hat gerochen, was seine Frau gegessen hat und erzählte uns jedes Mal, wenn er kam, wie toll das war, weil er das riechen konnte, was seine Ehefrau essen konnte. Das war, für mich ist das bis heute so ein Erlebnis, wo ich merke, dass für uns Menschen Essen und Trinken so wichtig ist und dass das für unsere mangelernährten Patienten, glaube ich, so schwierig ist, wenn sie nicht können, obwohl sie möchten. Ich glaube, das unterschätzt man manchmal tatsächlich.
Ganz anrührende Geschichte.
Ja. Und das andere ist tatsächlich, dass man auch witzig Patienten helfen kann. Und ich auch hier mal eine Patientin hatte, die wir bis heute gesund ist, mit einer Lymphdrüsenkrebserkrankung behandeln mussten, die aber durch die Chemotherapie zwischenzeitlich dann doch schlechter essen konnte. Und wir es mit allen Möglichkeiten, die man heute in der Medizin so hat, kennen wie Trinknahrung und alles, was wir so einsetzen können, alles versucht. Und so am Ende des Tages ist es immer, wenn es finanziell funktioniert, wenn wir mit diesen Lösungen nicht klarkommen, immer so der Tipp, dass man vielleicht doch nochmal über Babynahrung nachdenkt. Diese kleinen, ne, Pöttchen, die man so kennt und die man kaufen kann.
Hipgläschen, ja.
Genau. Ja, darf ja keine Werbung nennen, aber genau. Vor der Tendenz habe ich tatsächlich dieser Dame, die dann zu diesem Zeitpunkt 72 war, gesagt, wissen Sie was, wenn Ihnen diese anderen Sachen alle zu süß sind, probieren Sie es doch mal mit der Babynahrung. Dann hat sie mich angeguckt, hat mich ausgedacht und gesagt, Doktor, Sie halten mich doch für bescheuert. Ich habe gesagt, gut, dann nehmen Sie es jetzt einfach mal hin und dann vergessen Sie es einfach wieder. Und 3 Wochen später kam sie stolz in meine Ambulanz und sagte, Herr Klein, Sie sind mein Held. Ich habe zugenommen, weil ich habe mir die Babynahrung gekauft und es hat geklappt.
Großartig, ganz fantastische Geschichte. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Dr. Michael Klein in Recklinghausen zu Ernährungsmedizin. Es bleibt so manches zu tun. Das nehmen wir auf jeden Fall mit aus diesem Podcast.
Herzlichen Dank.
Das war Medizin aufs Ohr mit Dr. Michael Klein. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab-Akademie.